Hallo und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Strategien im Kreuzverhör. Mein Name ist Tim. Ein kurzer Hinweis vorab. Dieser Podcast wird mit KI-Unterstützung produziert. Meine Stimme ist geklont, mein heutiger Gast ist eine fiktive KI-Persönlichkeit und alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Sie sind keine Anlageberatung. Mehr Details findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute tauchen wir in eine Welt ein, die sich langsam, aber sicher von der Science Fiction in unseren Alltag schleicht. Es geht um Maschinen, Intelligenz und das große Geld, das gerade in Bewegung ist. Ich habe heute wieder meine geschätzte Kollegin dabei. Hallo Laura.
Hallo Tim, ich freue mich riesig auf die heutige Folge. Wir haben uns heute einige Themen vorgenommen, die auf den ersten Blick vielleicht weit weg wirken, wie humanoide Roboter. Aber wenn man genauer hinsieht, verändern sie gerade massiv, wie wir über Wirtschaft und Technologie denken. Besonders spannend ist ja dieser Moment, in dem KI nicht mehr nur als Chatbot auf einem Bildschirm existiert, sondern plötzlich einen Körper bekommt.
Genau da setzen wir an. Das erste Thema, das wir uns heute anschauen, ist die sogenannte Embodied Intelligence, also im Grunde eine Intelligenz, die in einem physischen Körper steckt. Wir reden hier über die große Robotikwette und dabei steht vor allem China im Fokus. Stellt euch das mal so vor, KI bewegt sich weg vom rein digitalen und tritt nun in den physischen Raum ein. China investiert da gerade massiv in humanoide Roboter, also Maschinen, die wie wir Menschen aussehen, um Lücken in der Fertigung und in der Logistik zu schließen.
Das ist wirklich beeindruckend, wenn man sich die Zahlen ansieht. Es gibt das Ziel, die Produktion bereits in diesem Jahr auf 100.000 Einheiten zu steigern. Aber Tim, für unsere Zuhörer, die nicht täglich Tech-Berichte lesen, warum ist dieser Schritt in den physischen Raum eigentlich so entscheidend? Warum reicht es nicht, wenn die KI einfach nur Software steuert?
Das ist der Kernpunkt. Der strategische Vorteil liegt nämlich in der Datenerfassung. Je mehr Roboter tatsächlich in realen Umgebungen agieren, also in Fabriken oder Lagern, desto schneller verbessert sich das Modell. Die Maschine lernt durch reale Interaktionsdaten, wie man ein Objekt greift oder wie man Hindernissen ausweicht. Ein Beispiel ist das Unternehmen Unitree. Die hatten schon eine sehr starke Basis bei vierbeinigen Robotern. Ihr wisst schon, diese Roboterhunde. Und jetzt skalieren sie das erfolgreich auf humanoide Formen. Im Grunde geht es darum, dass die physische Automatisierung der nächste große Effizienzsprung für das globale Bruttoinlandsprodukt sein könnte.
Das klingt nach einem Plan, der Hand und Fuß hat, besonders wenn man bedenkt, wie stark der Staat dahinter steht. Der 15. Fünfjahresplan der Kommunistischen Partei Chinas priorisiert humanoide Robotik, nämlich als eine strategische Industrie. Dazu kommt, dass China wohl die weltweit effizienteste Lieferkette für Hardware-Komponenten hat. Wenn man also schnell viele Roboter bauen will, ist das der perfekte Ort dafür. Und dann gibt es noch diesen Effekt, den man als Daten-Flywheel bezeichnen kann, ein Kreislauf, bei dem die massive Ausrollung zu einer exponentiellen Verbesserung der Bewegungsintelligenz führt. Mehr Roboter bedeuten mehr Daten und mehr Daten bedeuten bessere Roboter.
Aber wir wissen ja, dass es in der Tech-Welt selten nur eine Sonnenseite gibt. Es gibt auch massive Risiken bei dieser Wette auf China. Ein riesiges Problem sind die Handelsverbote der USA. Die FCC, das ist die US-amerikanische Regulierungsbehörde für Kommunikation, hat den Import chinesischer humanoider Roboter verboten. Damit fällt ein gigantischer Markt komplett weg. Das ist natürlich ein herber Schlag für die ambitionierten Pläne.
Und nicht nur die Politik ist ein Risiko, sondern auch der Markt an sich. Es besteht die Gefahr von Überkapazitäten. Tim, erinnerst du dich an den Zyklus bei den Elektroautos? Da wurde so viel produziert, dass es zu extremen Preiskämpfen und in einigen Fällen zu Masseninsolvenzen kam. Genau das könnte hier auch passieren, wenn zu viele Firmen gleichzeitig auf den Markt drängen. Und dann ist da noch die technische Hürde. Wir müssen ehrlich sein, ein Roboter, der in einem Demo-Video toll tanzt, ist noch lange kein echter Werker, der zuverlässig in einer Fabrik arbeitet. Diese Lücke zwischen der Show und der echten Produktivität ist momentan noch ziemlich groß.
Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wisst ihr, was das Spannende ist? Egal, ob jetzt Unitree aus China gewinnt oder ein anderer Player, es gibt eine Strategie, bei der man gar nicht darauf wetten muss, wer genau den besten fertigen Roboter baut. Hier kommen wir zu unserem zweiten Thema, dem sogenannten Pick-and-Shovel-Ansatz. Für alle, die den Begriff nicht kennen, das kommt aus der Zeit des Goldrauschs. Damals wurden oft nicht die Goldgräber reich, sondern diejenigen, die ihnen die Spitzhacken und Schaufeln verkauft haben.
Das ist ein perfektes Bild. Übertragen auf die Robotik bedeutet das, unabhängig davon, ob am Ende der Tesla Optimus, Unitree oder Boston Dynamics den Markt dominiert. Alle diese Firmen brauchen dieselben Grundbausteine. Sie alle benötigen hochpräzise Sensoren. LIDAR, das ist quasi ein Laserradar zur Orientierung, Servomotoren und Aktuatoren. Ein Aktuator ist im Grunde das Bauteil, das eine elektrische Energie in eine physische Bewegung umsetzt, also wie ein Muskel für den Roboter.
Genau. Und während die Hersteller der fertigen Roboter vielleicht in einem gnadenlosen Preiskampf gegeneinander antreten, behalten die Zulieferer dieser Schlüsselkomponenten eine starke Verhandlungsmacht. Die These hier ist, dass diese Hardware-Enabler ein geringeres Risiko tragen als die Markenhersteller, aber trotzdem proportional vom gesamten Marktwachstum profitieren. Wenn die Robotik insgesamt wächst, verkaufen die Sensorhersteller mehr Teile, völlig egal, in welchem Roboter sie am Ende landen.
Das macht die Position dieser Zulieferer extrem attraktiv. Erstens sind sie marktunabhängig, weil ihr Erfolg an das Gesamtwachstum der Branche gekoppelt ist und nicht an ein einzelnes Produkt. Zweitens gibt es hier sehr hohe Eintrittsbarrieren. Man kann nicht einfach über Nacht anfangen, hochpräzise Aktuatoren zu bauen. Das erfordert tiefes Engineering-Know-how. Und drittens ist die Anwendung diversifiziert. Diese Teile werden ja nicht nur in humanoiden Robotern verwendet, sondern auch in Drohnen, in der medizinischen Technik oder im Automobilsektor.
Aber auch hier gibt es natürlich Haken an der Sache. Ein großes Risiko ist die vertikale Integration. Das bedeutet, dass große Player wie zum Beispiel Tesla beschließen könnten, ihre Komponenten einfach selbst zu entwickeln, also in-house. Wenn sie ihre eigenen Motoren bauen, brauchen sie keine externen Zulieferer mehr. Und dann gibt es noch das Thema Rohstoffe. Viele dieser starken Permanentmagnete in den Motoren hängen von seltenen Erden ab, was die Hersteller extrem abhängig macht.
Stimmt, und wir dürfen die Standardisierung nicht vergessen. Wenn plötzlich eine völlig neue Antriebstechnologie auf den Markt kommt, könnten bestehende Patente über Nacht entwertet werden. Aber wenn man das große Ganze betrachtet, bleibt der Schaufelverkäuferansatz trotzdem eine sehr solide Strategie in diesem volatilen Markt. Und das führt uns eigentlich direkt zu unserem nächsten Punkt, denn wir haben vorhin schon über die Handelsverbote gesprochen und die haben nämlich eine ganz andere Seite.
Genau, wir schauen uns jetzt die US Domestic Robotics an. Wenn wir sagen, dass chinesische Roboter durch das FCC-Verbot aus dem US-Markt ausgeschlossen werden, dann entsteht dort ein riesiges Vakuum. Behörden, das Militär und große Logistikzentren in den USA können nun nicht mehr auf die kostengünstigen Lösungen von Unitree und anderen chinesischen Firmen zurückgreifen. Das ist eine massive Chance für heimische Unternehmen aus den Staaten.
Die US-Produkte sind zwar oft teurer, aber sie haben einen entscheidenden Vorteil. Sie sind security compliant. In Bereichen wie der nationalen Sicherheit oder bei Behörden spielt der Preis eine untergeordnete Rolle, solange die Sicherheit garantiert ist. Man kann also sagen, dass dieser staatlich erzwungene Protektionismus eine neue Ära des Wachstums für die US-Robotik einleitet. Es geht hier wirklich um nationale Sicherheitsbedenken und den Wunsch nach einer sogenannten Sovereign AI, also einer technologischen Souveränität.
Das klingt fast wie ein Monopol durch Gesetz. Wenn der Wettbewerber aus China regulatorisch ausgeschlossen wird, haben die US-Startups und Komponentenhersteller plötzlich ein freies Feld. Und wie du schon sagtest, die Zahlungsbereitschaft ist hoch. US-Behörden zahlen gerne einen Aufpreis für Compliance und Sicherheit. Dazu kommen noch staatliche Förderprogramme, die das Ganze zusätzlich befeuern.
Aber wir müssen uns auch fragen, ob die US-Firmen mit dem Tempo mithalten können. Ein großes Risiko ist hier die Kostenstruktur. Wenn US-Produkte zu teuer bleiben, werden sie vielleicht im Militärbereich funktionieren. Aber im zivilen Sektor, also in normalen Fabriken oder beim Endverbraucher, könnten sie an der Preishürde scheitern. Zudem gibt es einen Innovationsrückstand. China ist derzeit einfach schneller darin, Hardware-Iterationen durchzuführen. Also schnell zu bauen, zu testen und wieder zu verbessern.
Und natürlich gibt es immer Wege, Verbote zu umgehen. Vielleicht werden die Roboter ja über Drittländer importiert, was das Verbot faktisch unterlaufen könnte. Aber lassen wir die Hardware jetzt einmal beiseite. Wir haben über Körper und Motoren gesprochen. Jetzt wechseln wir in eine ganz andere Welt, die Finanzwelt, genauer gesagt den Versicherungssektor. Und hier wird es richtig spannend, denn hier geht es nicht um neue Maschinen, sondern um das Risiko für alte Riesen.
Ja, wir reden über die Disruptionsgefahr für sogenannte Legacy Insurance Companies. Das sind diese riesigen Traditionsversicherer mit ihren massiven Verwaltungsapparaten und Tausenden von Sachbearbeitern. Die These ist hier ziemlich radikal. KI-Agenten können Risikoanalysen und Verwaltung schneller und billiger erledigen als jeder Mensch. Wenn wir von Lean AI sprechen, meinen wir Anbieter, die extrem schlank aufgestellt sind und fast alles automatisieren.
Stellt euch das mal aus Kundensicht vor. Ihr habt einen Schaden. Bei einem Traditionsversicherer schickt ihr Unterlagen per Post oder E-Mail. Es gibt Telefonwarteschleifen und die Bearbeitung dauert Wochen. Jetzt kommt ein Lean AI-Anbieter. Eine KI prüft den Schaden in Sekunden, analysiert die Fotos und zahlt das Geld sofort aus. In so einem Szenario wird das Kundenwachstum der alten Riesen massiv einbrechen. Die traditionellen Versicherer sitzen auf einer riesigen Belegschaft an administrativen Mitarbeitern, die in dieser neuen Welt plötzlich zum Ballast werden könnten.
Das ist ein klassischer Fall von technologischem Druck. Die neue Generation von Kunden fordert Echtzeitinteraktionen. Sie wollen keine Postwege mehr. Außerdem ist die Präzision ein riesiger Faktor. KI reduziert Fehlkalkulationen beim sogenannten Underwriting. Für alle, die den Begriff nicht kennen, Underwriting ist im Grunde der Prozess, bei dem die Versicherung entscheidet, ob sie jemanden versichert und wie hoch die Prämie sein muss, basierend auf dem Risiko. Wenn eine KI das präziser macht, steigert das die Profitabilität der neuen Anbieter enorm.
Aber man darf die Macht der Großen nicht unterschätzen. Diese Legacy-Unternehmen haben oft unfassbar viel Kapital. Eine einfache Lösung für sie wäre, die innovativen AI-Startups einfach aufzukaufen und in ihre bestehenden Strukturen zu integrieren. Damit könnten sie den Disruptionsversuch im Keim ersticken.
Da hast du recht. Und es gibt noch zwei weitere Faktoren, die die Traditionsfirmen schützen könnten. Erstens die Regulierung. Versicherungen sind extrem streng reguliert. Es könnte sein, dass Gesetze die Einführung von vollautomatisierter KI verlangsamen, weil der Staat sicherstellen will, dass Entscheidungen nachvollziehbar bleiben. Und zweitens ist da das Thema Vertrauen. In einer echten Krisensituation vertrauen Menschen oft eher einer etablierten Marke, die seit 100 Jahren existiert, als einem Algorithmus von einem Startup aus dem Silicon Valley.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das menschliche Element bleibt oft der letzte Anker. Aber insgesamt sehen wir hier einen Trend. Egal ob in der Robotik oder bei den Versicherungen, die Geschwindigkeit nimmt massiv zu. Die Grenze zwischen Software und physischer Welt verschwindet und alte Geschäftsmodelle werden auf eine harte Probe gestellt.
Absolut, es ist eine Zeit des Umbruchs, in der es vor allem darauf ankommt, flexibel zu bleiben. Egal, ob man nun Schaufeln verkauft oder Versicherungen digitalisiert. Ich finde es faszinierend, dass diese Themen eigentlich alle miteinander verknüpft sind. Daten, Hardware-Sicherheit und die Effizienz von KI.
Das bringt uns leider auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Wir hoffen, ihr konntet einen spannenden Einblick in die Welt der Embodied Intelligence, der Robotik-Lieferketten und der digitalen Disruption gewinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr uns heute begleitet habt.
Vielen Dank für das tolle Gespräch, Tim, und an alle da draußen. Bleibt neugierig und behaltet die Trends im Auge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis bald.
Das war's mit der heutigen Folge von Strategien im Kreuzverhör. Ich danke euch fürs Zuhören und wer mich unterstützen will, lässt ein Abo da oder eine Bewertung. Hier noch ein wichtiger Transparenz- und Haftungsausschluss. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts, einschließlich der Recherchen, Analysen und Texte, wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erarbeitet. Die Moderation nutzt eine geklonte Stimme und bei unserem Gast handelt es sich um eine rein fiktive, synthetisch erzeugte KI-Figur. Bitte beachtet, alle besprochenen Informationen, Daten und Meinungen dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Börsengeschäfte sind mit finanziellen Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Da KI-Systeme Fehler machen können, übernehmen wir keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Trefft eure Finanzentscheidungen immer auf Basis eigener Recherche. Den vollständigen Disclaimer sowie Informationen zu eventuellen Interessenkonflikten findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.